Die Folgen von Roleplay gibt es auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Das ist die deutsche Fassung.
Pour écouter les épisodes en français, cherchez les titres francophones dans la liste.
E se lo volete ascoltare in italiano, cercate i titoli in italiano nel sommario del podcast.
Willkommen zur fünften und vorläufig letzten Folge von Roleplay. Ich bin Sabine Meyer und in dieser Folge reden wir über einen Film, der mich, aber auch meine Mutter speziell berührt hat. Es geht um das Frauenstimmrecht in der Schweiz. Heute nach dem Jubiläum ein großes Thema, aber da, wo diese Geschichte beginnt, überhaupt noch nicht. Wir starten in einem kleinen Café in Zürich. Es ist Nachmittag. Petra trifft sich mit ihrem Produzenten und Freund Reto Scherli zum Kaffee. Sie reden über Gott und die Welt und mögliche Projekte, so wie sie das oft tun. Und da erwähnt Reto plötzlich das Schweizer Frauenstimmrecht. Wie kommt es, dass noch nie jemand dazu einen Film gemacht hat?
Und mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Ich habe gedacht, oh, er hat so recht. Und darüber muss man endlich einen Film machen. Und warum ist mir das nicht eingefallen?
Ja, warum? Das ist Roleplay. Hier treffen wir Schweizer Regisseurinnen, die aus den gängigen Mustern ausgebrochen sind. Heute Petra Wolpe. Ein Podcast von Swan, der Swiss Women's Audiovisual Network. Ein Verein für Gleichstellung und Genderdiversität in der Schweizer audiovisuellen Industrie. In dieser Folge zeigt uns Petra Wolpe, wie sie Frustration in Kreativität umwandeln und so ein Stück Schweizer Geschichte neu schreiben konnte. Petra Wolpe, damals Mitte 40, sie, die als Regisseurin schon so oft Frauen gezeigt hat, die sich befreiten, sich immer eine Feministin nannte, selbst dann, als es noch uncool war, sie greift sich an den Kopf. Klar, das ist ein Thema, das ist Stoff für einen Film. Also beginnt sie zu recherchieren.
Ich habe erst mal mich da durchgewühlt und erst mal rausgefunden, dass es eine über 100 Jahre alte Frauenrechtsbewegung gab in der Schweiz, von der ich noch nie gehört hatte.
Soll das Frau auch etwas sagen haben?
Ja, nicht so ein grosses Interesse. Oder?
Da hat doch kein Wett machen, doch unsere Männer schon recht, oder?
Also, dass die Frauen eben nicht bis 1971 einfach gewartet haben, bis sie das Stimmrecht bekommen haben, sondern dass die Frauen in der Schweiz über 100 Jahre total organisiert waren, gekämpft haben, mehrere Vorstöße gemacht haben.
Petra ist fasziniert. Es beflügelt sie, so viele starke, spannende Frauen kennenzulernen, die für ihre Rechte gekämpft haben. Gleichzeitig aber spürt sie in sich einen Groll wachsen. Wie kann es sein, dass sie nie zuvor von all diesen Frauen gehört hatte, dass sie nie Thema waren in all den vielen Geschichtsstunden in der Schule?
Wir haben irgendwie 100 Mal über die Schlacht von Morgarten irgendwie, quasi jedes Mal, wenn ich die Schule gewechselt habe, haben wir wieder über diese blöden Schlachten irgendwas gelernt. Klar, irgendwann als junge Frau wurde mir bewusst, ah, die Frauen hatten das Stimmrecht sehr spät. Fand es schlimm, wie man das halt schlimm findet, aber ich habe mir gar nicht so viel darüber überlegt.
Erst die Auseinandersetzung, die stundenlangen Recherchen machten Petra bewusst, was da abging.
Das Kapitel war so unter den Tisch gewischt. Diese ganze Reflexion darüber, was das für ein Skandal ist, dass eine Demokratie, die behauptet, eine der ältesten Demokratien zu sein, über 50% ihrer Bürger nicht das Recht gibt, abzustimmen, dass das ein Mythos ist, ne? Dass die Schweiz so eine alte Demokratie ist. All das ist mir eigentlich erst so richtig bewusst geworden, als ich zu dem Thema recherchiert habe.
Und das machte Petra wütend.
Also die Frauen existieren einfach nicht.
Aber sie verharrt nicht darin, wandelt ihre Wut in Energie. Sie besucht die Kämpferinnen von damals, hört sich ihre Geschichten an und sie verbringt Stunden um Stunden im Frauenarchiv. Ein Glücksfall für ihr Vorhaben, ein einzigartiger Wissensschatz, zusammengetragen von Marthe Gusteli. Sie, die immer dafür gekämpft hatte, dass die Frauen in der Schweiz nicht vergessen gehen, auch im Geschichtsunterricht nicht.
die hat also jahrelang versucht, auch die hat ja ein Buch veröffentlicht, wo über die Frauen, die Frauenbewegung in der Schweiz abgebildet und unterrichtet wird, und das wurde in den Schulen nicht angenommen.
Wollte man die Geschichte der Frauen einfach nicht hören?
Dass es wie eine Art Frauenparallelgesellschaft eigentlich schon gab, die sehr organisiert war, die soziale Arbeit geleistet hat, die wie im Schatten der offiziellen Politik sehr wichtige Dinge für die Schweiz geschaffen hat und wichtige Dinge vorangetrieben hat, wird nach wie vor als halt unwichtig angesehen, die Geschichte der Frauen in der Schweiz.
Für Petra ist zu diesem Zeitpunkt bereits klar, das muss sich ändern. Sie sucht nach einer Form. Wie kann sie ihr Wissen, ihre Wut in eine gute Geschichte verwandeln? Wie kann sie auch andere dafür begeistern?
Ich meine, wenn man sagt, man macht einen feministischen, politischen Film, dann rennen alle davon, oder?
Petra aber setzt sich ans Drehbuch. Sie will diese Lücke in den Schweizer Geschichtsbüchern ein für alle Mal schließen. Was einfacher gesagt ist als getan.
Ich saß manchmal, ich kann mich erinnern, vor diesem Drehbuch und wusste nicht, was die nächste Szene ist und wie ich das erzählen soll und wie ich das zum Leben erwecken kann. Weil es wirkte eben lange so konzeptuell.
Sie weiß, sie muss es clever angehen, anders als gewohnt. Material hat sie dank den vielen Interviews genug. Das Konzept in ihrem Kopf ist klar, aber noch immer staubtrocken. Wie kann sie die Geschichte aufarbeiten, aber auch erlebbar machen?
Ich frage mich ständig, wie kann ich ein guter Mensch sein? Also wie kann ich beitragen zu einer Welt, die empathischer ist, die fühlt? Also es geht immer darum, wie bringt man Leute dazu, etwas zu fühlen? Wie schafft man das, die Menschen dazu zu verführen, irgendwie was zu fühlen und sich hinzusetzen und mal innezuhalten und wirklich was zu fühlen?
Wie? Petra muss nicht lange suchen. Sie muss nur beobachten. Ihr kennt das vielleicht auch. Wenn ihr jemandem aus dem Ausland erzählt, dass wir Frauen hier in der Schweiz erst seit 50 Jahren abstimmen können, dann sagen sie «Was?» und lachen.
Wenn man den Leuten erzählt, die Frauen haben dann Stimmrecht erst 71 gekriegt in der Schweiz, dann lachen die meisten aus Verzweiflung. Es ist so absurd, dass es so lange gedauert hat. Man muss eigentlich ein bisschen lachen darüber.
Mit Humor. So will Petra also die Leute verführen.
Also das war mir sehr klar, dass ich nicht so eine bierernste Geschichte erzählen will. Ich sah das so sportlich. Wie kann ich einen Film darüber machen, der lustig ist und lustvoll ist und der die Leute abholt und sie an das Thema heranführt auf eine Art und Weise, wie sie sich unterhalten fühlen, so dass sie berührt werden, so dass sie lachen und weinen können und so dass es wirklich ein Kinoerlebnis wird, das was über die Zeit erzählt, aber wirklich auch die Frauen ernst nimmt.
1971 war die Welt in Bewegung. Aber hier bei uns war es so, als ob die Zeit stillstehen würde.
Es ist eine Gratwanderung, wie weit kann das Bigger Than Life sein? Also das war jetzt wirklich inspiriert von einer realen Begebenheit, aber ein bisschen weitergeführt. Und es war ständig so ein Austarieren beim Schreiben.
Frauen in der Politik, meine Damen, das ist schlichtweg gegen die göttliche Ordnung.
Nein.
Wie weit kann ich es treiben, ein bisschen größer machen, ein bisschen filmischer machen, so dass es aber trotzdem noch innerhalb dieser Dorfwelt und dieser Realität, die Geschichte geschaffen hat, eben glaubwürdig ist.
Bitte streichen, wenn Sie was wollen.
Ihre Hauptfigur soll eine Frau sein. Eine, die unspektakulär, durchschnittlich ist.
Ich fand es halt spannender, eine Figur zu nehmen, die eben eine ganz normale Hausfrau ist und die im Laufe der Handlung politisiert wird.
So entsteht Nora. Und obwohl sie eine Hausfrau aus den 70ern ist, ist es Petra wichtig, dass sich auch Frauen wie ich, die im Kino ihr zuschauen, sich mit ihr identifizieren können.
Ich wollte Nora halt von Anfang an nicht als Opfer erzählen, weil niemand will ein Opfer sein. Man will sich auch nicht mit Opfern identifizieren, sondern das ist eine Frau, die eigentlich recht gut eingebettet ist in ihrer Welt und gar nicht so offensichtlich unzufrieden ist.
Langsam lernen wir Nora kennen, sie und ihre zwei Söhne und ihren Mann Hans. Wir lachen über ihren mürrischen Schwiegervater, der sich bedienen lässt, finden sie sympathisch, diese kleine Durchschnittsfamilie. Aber in Nora brodelt es. Sie spürt die Aufbruchsstimmung in der Welt der 70er und den Stillstand zu Hause. Und als Hans sich gegen eine Bewerbung von ihr bei einem Reisebüro ausspricht, kommt Nora in Bewegung.
Und ich glaube, das ist etwas, was uns mit Nora verbindet. Sie hat auch dieses Unwohlsein, das ist der Ausgangspunkt für ihre Entwicklung, dass sie irgendwann merkt, es stimmt einfach nicht, der Mann kann mir verbieten zu arbeiten. Und das, also ist ja so ein langsamer Prozess. Und ich glaube, bei vielen Frauen ist das auch heute noch ein Prozess, der zum Beispiel einsetzt, sobald sie Kinder kriegen. Und dann merken sie, das waren viele Frauen, haben mir das gesagt, Freundinnen, sobald ich Kinder gekriegt habe, ist meine Ehe in die 50er Jahre zurückgefallen.
Auch meine Mutter und ich spüren diese Verbindung zu Nora in den weichen roten Sesseln im Kinosaal.
Das ist etwas, was für mich so mich sehr prägt oder mir sehr nachgeht.
Warum?
Es wird über mich verfügt. Also ich bin nicht gleichberechtigt. Ich kann nicht ein Mann bestimmt über mich. Und das geht mir einfach gegen meine, gegen alles, was in mir innen ist. Das stellt sich bei mir gerade alles durch.
Und so ist plötzlich die Geschichte von Nora nicht mehr eine Geschichte, die nichts mit mir zu tun hat, sondern Petra Wolpe hält mir den Spiegel hin.
Ja, weil es eben diese Themen noch nicht abgegessen sind. Ich glaube, es ist manchmal einfacher, wenn man zurückguckt, dann ist man erstmal denkt man, ja, so war das früher. Man lässt sich da drauf ein, ne, als Zuschauerin, und dann merkt man, kommt eben auch dieses Unwohlgefühl, wenn man denkt, ja, aber das ist immer noch ein Thema. Ich habe gerade gestern mit meinem Mann so einen Streit gehabt, weil plötzlich fallen einem Dinge ein, oder wie ist das eigentlich an meinem Arbeitsplatz? Wie ist das mit Gewalt gegen Frauen? Also es sind ja verschiedene Arten im Film gezeigt, wie Frauen unterdrückt werden. Und zwar weltweit. Also der Film wurde ja überall gezeigt, in Jordanien, in China, in Südamerika. Und alle Frauen konnten sich irgendwie mit dieser Schweizer Hausfrau Nora identifizieren und konnten irgendeinen Anteil daran finden, der auch was mit ihrem Leben zu tun hat. Also mich haben die Frauen in Jordanien extrem berührt, die weinend kamen und sagen, wir sind an so einer anderen Stelle noch, wir müssen um solche Grundrechte bei uns kämpfen. Aber dein Film hat uns so Mut gemacht und wir können so viel, Nora, das sind wir, wir sind Nora. In der ersten Zeit, als ich die Premieren gemacht habe, ich habe jedem geheult, also immer zwischendrin habe ich geheult, weil ich so berührt war von diesen Frauen und ihren Geschichten und dass das alles jetzt so hochbabbelt und dass die das alle teilen, das hat mich irgendwie einfach so berührt.
Und doch ist mit dem Film das Thema für Petra noch nicht vom Tisch. Im Gegenteil, der Film prägt sie. Bis heute.
Es hat mich noch feuriger gemacht in meinem Feminismus, noch wütender, noch engagierter. Man muss nur die Zahlen angucken. Es ist nicht mal eine emotionale Debatte. Es gibt keine Debatte, weil die Zahlen sprechen eine sehr klare Sprache. Dass Frauen einfach unterrepräsentiert sind in der Politik, sie sind unterrepräsentiert in der Wirtschaft, in machtvollen Positionen, sie sind unterrepräsentiert im Journalismus, in den Medien, selbst wenn Männer das Gefühl haben, sie machen gleich viel im Haushalt, machen sie immer noch mindestens 20% weniger. Die Frauen leisten eine große emotionale Arbeit im Care-Bereich mit den Kindern, im Organisatorischen, was sehr viel Platz im Kopf einnimmt, der dann nicht frei ist im Beruf. Ja, das sind heute die Themen, mit denen wir heute noch zu tun haben. Also ich habe den Film wirklich auch als Plattform genutzt, um politisch zu sein und wirklich die Leute aufzuwiegeln und auch da aufzurufen zum Stimmen, also ihr Recht zu nutzen, abzustimmen, weil ich glaube, für Demokratie braucht es halt demokratische Menschen, die den Wert darin sehen, an die Urne zu gehen. Und habe halt wirklich jede Gelegenheit genutzt, auch mit jungen Leuten, die denen zu sagen, ihr müsst abstimmen gehen. Also diese Faulheit mit dem Stimmen, das kann, dann geht es den Berg runter mit unserer Demokratie. Und ja, in dem Sinn hat es mich ja noch etwas leidenschaftlicher gemacht. Na, ich habe ein Stück Schweizer Geschichte wiederbelebt und zum Thema gemacht in der Gesellschaft. Und dem ein Gewicht gegeben, was es bis jetzt nicht gehabt hat. Wir haben mit diesem Film die Frauen abgefeiert, die gekämpft haben, und ich finde, das haben sie auch verdient.
Fräulein Gosteli, wie ist das denn mit dem Frauenstimmrecht im letzten Jahrhundert?
Ja, wenn wir vor ein paar hundert Jahren gelebt hätten, meine Mutter, meine Schwester und ich, dann hätten wir das Stimmrecht auf dem Hof auch gehabt. Das steht da in dem Gesetzesbuch von 1833 und 1852.
Ich glaube, es ist wichtig, nach hinten zu schauen und den Kontext zu sehen. Ich glaube, es gibt eben nicht, wir sind immer verbunden mit der Vergangenheit, ob wir wollen oder nicht. Und je unbewusster wir verbunden sind, desto mehr laufen wir Gefahr, dieselben Fehler zu machen.
Danke, warst du bei dieser Folge von Roleplay dabei. Nun nimmt es uns Wunder, was hat diese Folge bei dir ausgelöst? Diskutiere mit auf unserem Instagram-Kanal @swanassociation. Und vergiss nicht, dir die göttliche Ordnung anzusehen, falls du das nicht schon längst gemacht hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freut es uns auch, wenn du Roleplay weiterempfiehlst, teilst und auf Spotify und Apple eine Bewertung hinterlässt. Diese Folge von Roleplay wurde im Podcast Tower produziert, einem öffentlichen Aufnahmestudio im Herzen von Zürich. Diese Folge habe ich, Sabine Meyer, in Zusammenarbeit mit Katharina Hackstedt produziert. Diese Folge... Oder ist das anders? Nein. Das Name mit den Tiefen stimmt, ne? Produktion Katharina Hackstedt von Tinker Media, Assistenz Fiona Giger ebenfalls von Tinker Media, die Musik kommt von Blue Dot Sessions, Supervision Stefan Mitchell von Swan, Grafik Sarah Rothenberger. Konzept Katharina Hackstedt, Pascaline Sorde, Isabella Visetti mit Stefan Mitchell und der Unterstützung von Swans Co-Präsidentin und Executive Committee. Ausführende Produktion Swan, Swiss Women's Audiovisual Network. Swan möchte sich sehr herzlich bei allen bedanken, die das Projekt ermöglicht haben. Bundesamt für Kultur, der Lotterie Romont, Ernst-Göhner-Stiftung, Allianz F und die Stiftung Mercator Schweiz, Stiftung Emily Gurt, Örtli-Stiftung, Swiss Perform, Swiss Image, die SSA, die Société Suisse des Auteurs, GARP, Gruppe Autoren, Regisseure, Produzenten, Stiftung für Erforschung der Frauenarbeit, SSFV, Schweizer Syndikat Film und Video und der GSFA, Groupement Suisse du Film d'Animation. Und zum Schluss, ganz, ganz herzlichen Dank, unterstützt du solche Produktionen, die von Frauen gemacht wurden, auf der Leinwand, ebenso wie hier im Audio. Das ist Roleplay, ja. Für ihren Film, an den niemand glaubte. Für einen Film. So.